Jedes Jahr, Ende August, blickt die Gaming-Welt auf Nordrhein-Westfalen, wenn die Gamescom, die größte Publikumsmesse für Videospiele in Köln, ihre Pforten öffnet. Hunderttausende bewegen sich dann durch die Kölner Messehallen, um die neuesten Games anzuspielen, zu zocken, um vielleicht Influencer zu treffen, Entwickler, aber vielleicht auch einfach Online-Bekanntschaften, mit denen man normalerweise spielt. Oder man will einfach nur mit dem Pappaufsteller von Mario ein Selfie machen. Doch zum mittlerweile zweiten Mal muss das Event pandemiebedingt rein digital stattfinden. Das ist sehr schade. Wir hoffen sehr auf nächstes Jahr, auf 2022. Aber wir nutzen den Moment, um zu schauen, was sich das restliche Jahr in Nordrhein-Westfalen im Games-Bereich tut, abseits der trubeligen Gamescom-Woche. Und damit herzlich willkommen zu Film und Medien NRW, der Podcast. Heute Folge 3, Games aus NRW. Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Dietz. Bevor wir euch unsere Gäste vorstellen, hier nochmal so ein kleiner Überblick über die Bedeutung von Nordrhein-Westfalen als Games-Standort. Denn neben der Gamescom, das wissen vielleicht gar nicht viele, sitzen in Nordrhein-Westfalen viele internationale, sehr erfolgreiche Konzerne, zum Beispiel EA, Electronic Arts in Köln. Die haben zum Beispiel das legendäre FIFA-Spiel entwickelt. Ubisoft Blue Byte in Düsseldorf kennt man vielleicht von Die Siedler. Oder traditionsreiche heimische Unternehmen wie die Publisher Astragon und Head Up. Oder Entwicklerstudios wie Piranha Bytes in Essen. Die kennt man vielleicht von Gothic oder Elix. Und die Gaming Minds Studios Port Royal 4 haben die gemacht. Und da gibt es noch viele, viele kleine kreative Indie-Entwicklerteams, die von Absolventinnen und Absolventen der zahlreichen Ausbildungsstätten gegründet wurden. Zum Beispiel das Cologne Game Lab der TH Köln oder auch die Universitäten Paderborn und Duisburg-Essen sowie private Bildungseinrichtungen wie die School of Games in Köln oder die Media Design Hochschule in Düsseldorf. Nicht wenige dieser Studios konnten ihre ersten Schritte dank des Mediengründerzentrums NRW machen, das junge Firmen aus der Medienbranche in ihrer Startphase finanziell unterstützt, aber auch persönlich mit vielen Coachings. Und bereits seit 10 Jahren unterstützt die Film- und Medienstiftung NRW diese vielfältige Szene mit ihrer Gamesförderung seit 2011 über 13 Millionen Euro für über 220 Projekte. Und auch da will ich noch ein bisschen Name-Dropping machen von 3 erfolgreichen Projekten. Typo Man von Brainseed Factory in Bonn. Die haben den deutschen Computerspielepreis 2016 damit gewonnen. Das ist so ein Puzzle-Plattformer. Der Protagonist Hero, der nutzt die Macht der Worte, um seine Umgebung zu verändern und so erfolgreich von Level zu Level zu laufen und zu springen. Feed the World von Ahoy Entertainment, das ist eine Lern-App für Kinder. Man erlernt in einer sehr offenen und sehr frei erkundbaren Spielewelt die Besonderheiten verschiedener Länder. Gab ein Tommy Award 2019-2020 für Ahoy Entertainment. Und noch was ganz anderes, Dreaming Zone von Cinelite Productions, Best VR Animated Short Film 2020 in Brüssel und es gab eine Nominierung in der Filmfest Venedig VR Section. Das ist eine VR Experience, eine Animation. Wir begleiten die 8-jährige Yuri, die auf der Suche nach ihrem Vater die entmilitarisierte Zone zwischen den beiden Koreas betritt. Allein an dieser kleinen Auswahl ist ja die Unterschiedlichkeit, die Vielfältigkeit von Games aus NRW zu erkennen. Und Dutzende Teams arbeiten gerade in diesem Moment am nächsten potenziellen Erfolgsgaranten, was uns sehr freut. In dieser Ausgabe des Podcasts sprechen wir jetzt mit 2 Teams, die ihre Games erst vor kurzem veröffentlicht haben. Also die Sachen sind ganz frisch auf dem Markt und wir wollen wissen, wie war die Entwicklung? Was gab's da für Meilensteine, für Stolpersteine? Wie ist das von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Veröffentlichung? Und wie das dann ist, wenn das Volk richtet und sagt, das ist fantastisch und das, da müsst ihr vielleicht nochmal ran. Bevor wir darüber sprechen, Camilla Rentschke, stellt euch unsere beiden Gäste vor.
Daniel Brühl hat Ende 2013 seinen Bachelor of Arts in Interactive Entertainment an der SAI Köln absolviert und gründete 2015 gemeinsam mit Felix Meyer und Andy Buchhalter das eigene Entwicklerstudio unter dem Namen Terra Knights. Mit Spezialisierung auf 3D-Animationen finanziert sich das Studio die Entwicklung eigener Titel und Spielideen. 2019 startete Terra Knights in Kooperation mit der Firma Gentle Forge die Produktion von ihrem ersten veröffentlichten Titel für Stream unter dem Namen Fairy Fail. Jonas Manke lebt und arbeitet im beschaulichen Werther bei Bielefeld. Seit 2008 als freiberuflicher Animator für Film und Fernsehen unterwegs, konnte Jonas seine Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche aufbauen, bevor er 2019 nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne seine Firma Studio Inkifox UG gründete. Unter diesem Namen schuf der Solo-Entwickler und Autodidakt im Alleingang das Spiel Omno, welches vor wenigen Tagen die Veröffentlichung auf PC, PlayStation und Xbox feiern konnte. Eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch steht noch aus.
Und hier sind die beiden. Hallo Jonas Manke von Inkifox, grüß dich.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Aus Bielefeld. Und wir sind nicht nur einmal in Bielefeld heute in diesem Podcast, sondern gleich zweimal. Daniel Brühl von Terra Knights ist auch bei uns. Grüß dich.
Hallo Michael, danke für die Einladung. Schön, hierbei zu sein.
Ja, ihr beide habt jetzt kurz vor der Gamescom digital tatsächlich auch Spiele rausgebracht. Erstmal da herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, für Entwickler und Spielemacher sind das ja ganz spezielle Zeiten. Gerade wenn man sowas so frisch das Ganze raus hat. Wie groß ist bei dir, Jonas, gerade noch so die Euphorie, wenn das Werk, wenn das Baby endlich Tageslicht schnuppert?
Also ich bin jetzt seit einer Woche öffentlich mit dem Spiel etwa, eine knappe Woche. Und ich habe jetzt letzte Nacht das erste Mal mehrere Stunden am Stück geschlafen wie ein Baby und fange langsam an, mich zu erholen. Also es ist also zu erholen von einem sehr angenehmen Stress. Die Euphorie ist immer noch groß. Also ich sitze immer noch bis spät nachts teilweise vor Twitch und gucke, wie Leute das Spiel spielen und bin immer noch ganz aufgeregt und beobachte, ob sie es denn mögen oder nicht. Und man sitzt so ein bisschen wie in der Regie im Hintergrund und denkt immer, jetzt gleich kommen die Vögel in 3, 2, 1 und dann kommen, wenn sie richtig kommen, dann freut man sich immer richtig doll und so. Also es ist immer noch alles sehr lebendig und wild für mich.
Daniel, wie ist das bei dir, wenn dein Spiel also jetzt rauskam? Wie wichtig ist dieses erste Feedback, das, was Jonas ja eben auch erzählt und erklärt hat?
Ja, ziemlich wichtig. Das lässt man auch, also man kriegt ja auch ganz neues Feedback. Also Jonas, schön zu hören, dass du wieder Schlaf kriegst. Das ist bei uns genau das Gegenteil. Jetzt, wo es raus ist, kriegen wir halt Feedbacks aus Richtungen, wie wir es vorher nicht gesehen haben, auch wenn es dann mal öffentlich gezockt wird und dann steht da ein Bug, dann geht die Pumpe und dann ja, sind ein paar Stunden weniger Schlaf. Ich glaube, da bist du einfach in den Release besser vorbereitet gegangen als wir, Jonas. Aber es ist unglaublich aufregend. Also es ist nicht, dass es in einer Tour Panik ist und in einer Tour existenzgefährdend oder alles, sondern es ist echt ein cooles Abenteuer, einfach mal das eigene Game da draußen in der Welt zu sehen. Die Leute spielen es und haben sogar auch Spaß bei. Das ist, besser kann es eigentlich gar nicht laufen.
Also ich muss zugeben, ich bin jetzt auch schon in dem fünften Patch hinterher, ne?
Wir machen es mal zur Erklärung Bug und Patch. Das heißt, die Leute spielen eure Spiele und ihr habt die ja wahrscheinlich Wochen, Monate, Jahre ausprobiert, designt und kreiert, auch die Wege. Und wenn dann ganz viele Leute spielen, merkt ihr dann doch, da hakt es an der einen oder anderen Stelle und dann müsst ihr wieder rein ins Spiel und nochmal programmieren.
Ganz genau. Das ist dann der sogenannte Patch, der Flicken, den man sozusagen draufsetzt, ne? Also wir haben ja vorher auch schon Testphasen gehabt mit den sogenannten Alpha-Testern in der frühen Phase, den Beta-Testern dann in der späten Phase, wo im Prinzip nur noch geguckt wird, so wo sind die kleinen Ungereimtheiten. Aber wenn dann eben tausende Leute das Spiel spielen, dann kriegt man nochmal ganz andere Datenmengen und kann natürlich einfach auch live beobachten, ne? Was vorher immer nur durch Umfragen und Bug-Reports generiert wurde an Informationen, kann ich jetzt live beobachten, während Leute das im Internet spielen. Und bekomme dadurch natürlich ganz andere Einsichten und muss dann eben auch teilweise schnell reagieren, weil ich denke, oh, das sollte so nicht funktionieren. Oder die Spieler stecken sogar fest. Das sind dann die sogenannten Hotfixes. Das heißt, da muss ich ganz schnell ran und verbessern, so dass es dann am Ende wieder heile bleibt, ja.
Wo du gerade von Hotfixes sprichst, da erschreckst du dich auf jeden Fall am Anfang, wenn du das erste Mal siehst, dass jemand anders dagegen fährt. Aber das sind ja auch oft Sachen, da kommst du ja selber nicht drauf. Du bist ja so mit deinem Kopf die ganze Zeit bei deinem eigenen Projekt, dass du da bist ja eigentlich dankbar für so eine neue Perspektive da drauf, auch wenn sie sich dann natürlich auf unangenehme Fehler hinweisen.
Aber wie ist das denn, wenn du merkst in dem Moment, okay, du hast ein Fahrzeug gebaut, das soll von A nach B im Spiel fahren und es bleibt dann wirklich an diesem Berg hängen, was du eben beschrieben hast. Kannst du dann einfach bei dir im Computer schnell in diesen Quellcode rein? Wie stelle ich mir das vor? Wie fixst du das denn dann?
was mir jetzt gerade vor allem vorschwebt, ist gar nicht so technisch basiert oder codebasiert, sondern allein solche Sachen wie leserlich die Welt ist. Bei uns fliegen halt in einer Tour Partikeleffekte rum, die den Spieler erledigen sollen, aber im Hintergrund sind halt auch ein, zwei Partikeleffekte, die dann von vielen Spielern fehlinterpretiert werden und haben dann Angst, dass sie davon erledigt werden. Und dann springen sie an falschen Stellen, wo sie gar nicht springen sollen, beziehungsweise entwickeln so eine kleine, ja, so eine kleine Angstattacke, weil da ein Schmetterling im Hintergrund lang fliegt, aber eigentlich ist er gar nicht tödlich. Sowas darf der Schmetterling dann gerne ein bisschen weiter in den Hintergrund.
Das heißt, ja, wenn man ein Spiel rausbringt, jetzt mal ganz anders im Vergleich zu einem Film oder zu einem Musikstück, dann ist der Prozess noch nicht fertig. Wie lang geht denn dieser Prozess, also nach der VÖ, wie lang geht der denn noch oder hört der eigentlich nie auf bei einem Game?
Ja, das wird sich zeigen, ne? Also ich glaube, der Maßstab, den man dann einberechnen müsste, ist, wie fehlerfrei soll dieses Spiel laufen am Ende für wie viele Nutzer? Also da kann man ja fast für sich selber eine Prozentzahl finden und sagen, okay, wenn jetzt 90% der Spieler fehlerfrei durchkommt, dann höre ich irgendwann mal auf, die Patches nachzuliefern, weil es ist ein dynamisches Medium, ein interaktives Medium und es gibt immer skurrile Situationen, wo jemand an Kanten entlang läuft, die nicht zum Langlaufen gedacht sind oder wo jemand die Kamera in Richtung dreht, wo man nicht so gerne will, dass man da hinguckt. Sowas wird einfach immer wieder passieren, ne? Und von daher muss man einfach irgendwann so ein bisschen auch so einen Punkt finden, wo man die Zähne zusammenbeißt und sagt, naja gut, für den Großteil der Spieler ist es in Ordnung, so wie es ist und dabei belasse ich es jetzt auch, ne? Also ich glaube, in meinem Fall habe ich relativ Glück bislang, dass ich sehr schnell an Daten gekommen bin, wo ich gemerkt habe, da muss ich ran und alles, was ab jetzt kommt, ist noch so ein bisschen die Kür. Das mache ich dann in den nächsten Wochen ganz entspannt. Vielleicht sogar ein, zwei größere Features, also noch ein, zwei Funktionen nachliefern, die Spieler sich wünschen oder so, aber dann wird auch irgendwann der Sack zugemacht, wenn die Spieler zufrieden sind.
Es ist auch irgendwo ja erfolgsabhängig. Also nicht nur, ob man die ganze Zeit jetzt Fehler fixt, sondern ob man, wie du gerade sagst, ob du da vielleicht sogar noch ein, zwei Content-Updates findest, die du irgendwie mit einbauen kannst, sei es ein weiterer Charakter oder nochmal irgendwo ein neues Tierchen da, wenn es mit ins Budget passt oder wenn es gefragt ist. Und wenn man auch Bock hat, dran zu entwickeln, dann macht man das auch. Also und wenn du es jetzt mit dem Film vergleichst, ich meine, ich wüsste jetzt keinen Film, wo nicht irgendwo ein, zwei Filmfehler drin sind. Und da werden sich die Produzenten und Regisseure ja auch irgendwann entschieden haben, jetzt scheiß drauf, lass das Licht da stehen, der Scheinwerfer bleibt jetzt da und da sieht man halt das Mikro, obwohl so, weiß ich nicht, wie tolerant man bei Mikrofonen im Bild ist, aber irgendwo wird da sicher auch eine Grenze gezogen. Ich bin jetzt leider nicht so sehr im Filmbusiness, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man als Produzent vom Film, da siehst du halt in einer Tour Sachen, die nicht hinhauen und irgendwann sagst du, komm, weg damit.
Wir gucken auf eure zwei Spiele nochmal ganz genau, weil jetzt haben wir natürlich auch Bock zu erfahren, was das für Spiele sind. Ich will trotzdem vorher, wo wir noch bei Feedback sind, noch auf die Gamescom nochmal kurz zurückkommen. Ihr habt jetzt von Feedback erzählt, das halt so kommt digital, ne, wenn die Leute sich dann melden oder ihr zuguckt, wie die euer Spiel spielen. Wie ist es denn mit dem direkten Feedback? Also die Gamescom muss ja jetzt nochmal wegen der Pandemie nochmal digital sein. Es gibt diese digitale Ausgabe. Wie sehr fehlt euch trotzdem dieser direkte Besucher-Besucherinnen-Kontakt? Ne? Es ist zwar kein Schlangenstehen, aber es ist auch weniger vielleicht Gespräche, die so auf Augenhöhe und mit der Emotion des direkten Gespräches sind.
Ähnlich wie eben zu dem Feedback. Also wir haben auf Gamescom, aber auch auf anderen Messen, jetzt die Dokumi steht ja auch an oder die Mac in Erfurt, durften wir mal ausstellen und halt direkten Kontakt zu den Spielern haben, was halt unglaublich aufregend war, weil man halt die Leute sieht, wie das Spiel spielen und Spaß dabei haben und man unterhält sich auch dabei. Aber ich glaube, ich habe so immer den Verdacht, dass das Urteil dann auch ein bisschen getrübt ist, eben weil die Entwickler daneben stehen und vielleicht, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber vielleicht hat das auch ein, zwei Sympathiepunkte gemacht. Jetzt dadurch, dass es halt rein digital ist oder viele Messen rein digital ist, sehe ich da halt auch viele Möglichkeiten, einfach wirklich, dass die Spieler das richtig neutral einfach zocken, ohne die Entwickler daneben. Also es hat in beiden Seiten Vor- und Nachteile, aber so der direkte Kontakt, der fehlt natürlich auf jeden Fall auf Dauer, keine Frage.
Ja, ich erlebe das ähnlich. Also ich war 2019 auf der letzten echten Gamescom, wenn man so, auf der letzten physischen Vor-Ort-Gamescom. Und das ganze Event ist mir noch in absolut lebhafter Erinnerung und habe da viele, viele Menschen kennengelernt. Und das erlebt man einfach anders, als wenn es nur digital ist. Auch wenn ich digital mit den Leuten genauso sprechen kann. Wir tun es ja jetzt auch. Wenn ich de facto bei digitalen Medien, bei Twitch und so auch sehe, wie Leute das Spiel spielen. Also ich habe den Informationsgehalt, der ist der gleiche digital, aber das Erlebnis ist eben einfach ein anderes, ne, wenn man live mit den Menschen zusammen ist.
Ich war 2019 auf der Gamescom und für mich war das
ein Add-on, dass man halt nochmal, gerade wenn man bei diesen Indie-Ständen war, bei diesen kleineren Ständen war, dass man halt wirklich die Leute, die das Game gemacht haben, also die Macher und Macherinnen, wenn man die dann noch so ein bisschen miterlebt hat und mit denen sprechen konnte, fand ich als User quasi oder als Besucher oder Besucherin, fand ich das ganz grandios, diesen Austausch zu haben, um mal zu sehen, was sind das eigentlich für Leute, die hinter diesen Spielen sind. Weil das bringt mir vielleicht nochmal eine Nähe zum Spiel, aber Daniel, ich gebe dir recht, vielleicht ist man natürlich zu den Leuten dann vor Ort ein bisschen netter, als wenn man im Netz schreiben kann, nee, hab ich keinen Bock, macht mir irgendwie keinen Spaß oder das ist nicht so meins.
Vielleicht, ja.
Wie sehr hat denn aber die Pandemie so generell Einfluss auf den Entwicklungsprozess genommen eurer Spiele? Jonas, also gab es da irgendwelche Bremsen oder gab es vielleicht sogar für dich direkt Vorteile?
Also ich sag mal so, ich zähle mich schon zu den Nerds irgendwie, ne? Das heißt, für die den Begriff nicht kennen, das sind Leute, die viel zu Hause sitzen, zocken, Fernsehen gucken und sich mit Sachen beschäftigen, die für die normale Welt wahrscheinlich eher langweilig sind. Nichtsdestotrotz hatte ich durch Corona natürlich auch Einschränkungen. Also mein Arbeitsalltag hat sich kaum verändert. Ich bin immer noch zu Hause gewesen in meinem Homeoffice, habe immer noch mit meinem technischen Kram da rumgefummelt und habe jetzt von der Pandemie in erster Linie nicht viel mitgekriegt, aber die Kinder sind natürlich nicht in ihre Institutionen und man muss sich ein bisschen mehr auf Zeitmanagement und Work-Life-Balance konzentrieren. Und dann ging das aber auch irgendwie. Also wir haben uns dann irgendwie ganz gut arrangiert. Also es hat sicherlich ein bisschen Zeit eingebüßt in der Produktion, ein bisschen Fokus verloren, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich total aus der Bahn geworfen hat, muss ich sagen. Also da haben andere Branchen, glaube ich, sind härter getroffen worden.
Aber ich habe bei dir, Jonas, persönlich gelesen, du hast ja durch Corona ja eine große Chance, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob verpasst oder du hättest die Chance gehabt, in San Francisco bei der Game Developers Konferenz aufzutreten und das hat dann so nicht funktioniert.
Das war sehr ärgerlich, ja. Also die Firma Epic Games, deren Entwicklungsumgebung ich nutze, die hatte mich netterweise eingeladen, nach San Francisco zu kommen und dort mein Spiel zu zeigen, um vielleicht eben auch mit so ein bisschen Eigenwerbung im Hintergrund ihre eigene Entwicklungsumgebung zu bewerben, wie man das so macht. Und da hatte ich mich total darauf gefreut und angedacht war die Game Developer Conference, ich glaube für März, wenn ich mich richtig erinnere. Und im Dezember vorher habe ich schon gesagt, so, oh, guck mal, da kommt irgendwas in China mit einem Virus. Und dann habe ich noch rumgewitzelt und gesagt, ja, pass mal auf, irgendwann ist das überall und dann fällt die Reise nach L.A. ins Wasser.
Weitsicht ist manchmal blöd, ne?
Ja, es war fast ironisch, als dann tatsächlich die ersten Firmen abgesprungen sind. Ich glaube, Facebook war die erste, die gesagt hat, nee, wir gehen dann nicht zur GDC wegen der Pandemie. Und dann ist Google raus und dann kamen die größeren Publisher und nach haben alle gesagt, okay, wir gehen nicht. Und dann hat irgendwann die GDC gesagt, jo, wir lassen es dieses Jahr. Und das war sehr schade. Ich habe nur kleine anekdotische Geschichte nebenbei. Epic Games hatte netterweise gesagt, komm, wir drucken dir ein paar T-Shirts mit Omno drauf. Kannst du dann bei der GDC verteilen? Und als das dann klar war, dass das ins Wasser gefallen ist, haben sie gesagt, ja, wir sitzen hier auf 500 T-Shirts, was sollen wir damit machen? Sollen wir die schicken? Dann habe ich gesagt, ja, schickt mal rüber. Und ich habe den ganzen Keller jetzt voller Omno-T-Shirts und weiß nicht, wohin damit.
Also Omno ist das Spiel, das du rausgebracht hast.
Genau, richtig.
Reden wir gleich drüber, wir gehen gleich ganz tief in Omno rein. Ich will vorher noch kurz mit Daniel drüber sprechen. Die Zeit, also diese Pandemiezeit, es ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Aber wie hat das deinen Entwicklerprozess beeinflusst?
Also wir hatten das Glück, dass wir ein bisschen vorbereitet reingegangen sind, eben weil wir kurz, auch weiß nicht, ich glaube 4-5 Monate bevor die Pandemie halt ausgebrochen ist, haben wir uns schon getrennt, beziehungsweise geografisch lediglich. Das heißt, ich war dann hier in Bielefeld und die Mannschaft ist aber auch noch unten in Niederkassel geblieben. Das heißt, ein bisschen darauf vorbereitet waren wir schon. Letztendlich war es aber gut zu wuppen. Also es gab, ich meine, es kam aus allen Ecken kamen ja irgendwelche Tools, irgendwelche gemeinschaftliche Arbeitstools und auch im Entwicklungsprozess Unity mit der Engine, wo wir arbeiten, die bietet auch an unglaublich vielen Stellen Möglichkeiten für so eine Kollaboration an, dass du halt remote alles handeln kannst. Ich habe auch, witzigerweise, ich habe irgendwie im Dezember vor Corona war ich noch beim Hamburger Indie Games Treff, habe ich noch einen Vortrag über Remote Office gehalten. Dachte, ja komm, wen interessiert das denn? Das kann ja keiner was mit anfangen. Und ja, dann waren die Fragen groß. Auf einmal war ich ein Experte. Das war klasse. Das war mein Glanzmoment.
Wir wollen aber aus der Technik, will ich jetzt mal, ihr wisst, wir sind im Podcast hier auch ein bisschen verspielt wie junge Hunde, wir wollen mal kurz in eure Games rein und ich will mal kurz bei dir bleiben, Daniel, weil ich habe den Trailer reingeguckt und da steht drüber, what is Fairy Fail? Und allein schon die ersten Sätze haben mich natürlich fasziniert. Become an alcoholic princess or very fat knight. Build new chapters in your very own fairy tale book and raise your friends. Und ich fand diese Idee mit diesen Anti-Helden, die fand ich toll. Also mit der betrunkenen Prinzessin und dem fetten Ritter hattest du mich sofort. Erzähl mal, was ist das für ein Spiel?
Also im Grunde ist es ein 2D-Plattformer. Damit meine ich sowas wie Super Mario. Ich glaube, das ist geläufig. Läufst von links nach rechts und musst am Ziel ankommen. Jetzt hier mit dem Unterschied, dass es halt nicht alleine spielt, sondern dass es noch mit Freunden oder ja, die man Freunde nennt. Das ist halt so ein Monopoly-Charakter am Ende der Runde. Und genau, jeder sucht sich einen gescheiterten Märchencharakter. Das ist die betrunkene Prinzessin. Wir haben mit der USK darüber noch nicht gesprochen. Das steht uns doch bevor. Der dicke Wurstritter, dann gibt es den rauchenden Zauberer und die Fee mit Aggressionsproblemen. Alles natürlich schön verpackt. In einem Märchensetting. Da haben wir verschiedene Level aufgebaut. Das ist der Wald, ist ja der Brunnen vom Froschkönig oder die Höhle, wo der Drache drin lebt. Und die müssen halt um die Wette laufen. Das heißt, Runde für mehrere Runden wird von links nach rechts gelaufen. Wer als erstes da ist, kriegt die meisten Punkte. Mit dem kleinen Zusatz, dass zwischen jeder Runde darf jeder Spieler halt ein Bauelement irgendwo auf die Karte setzen. Das kann entweder eine Hilfe sein, sowas wie eine Plattform, damit man besser über die Lava kommt, aber kann auch halt ein Morgenstern sein, der halt genau das Gegenteil macht und dich in die Lava klatscht. Das heißt, wenn ich jetzt sie als fetter Ritter den anderen eins auswischen will, dann setze ich da einen Morgenstern hin. Kann aber genauso gut sein, dass ich dann selber davon in die Lava geklatscht werde. Im Endeffekt gibt es nur Verlierer, deswegen wahrscheinlich der Begriff Fairy Fail.
Ja, aber mich hat es total abgeholt. Das sieht grafisch total nett und liebevoll aus. Die Verlierer sind ganz liebevoll gemacht. Und ich fand den Zusatz super, dass es ja auf der einen Seite so ein bisschen Classic Jump'n'Run ist mit sehr viel Spaß, aber mit dieser Option halt nochmal extra gemeint zu sein. Es hat auch so ein bisschen den Mensch ärger dich nicht Zug, ne? So ein bisschen in der Psychologie.
Man ärgert sich die meiste Zeit über sich selber. Man kriegt ja keine Punkte, wenn man andere raushaut, sondern man fliegt halt selber raus und dann war's das, dann gibt's null Punkte. Das ist so keine Genugtuung in irgendeiner Form, die man kriegt. Man den einzigen, auf den man als Schuldigen hat, jetzt die Spieler, das ist man selbst. Das ist vielleicht eine unfreiwillige Lebenslektion, die wir damit auf den Weg geben, aber vor allem soll es erstmal unterhalten.
Sehr schön. Das ist also Fairy Fail. Omno, das gibt's als T-Shirt. Du hast, Jonas, 500 T-Shirts davon im Keller. Das heißt, wir brauchen Omno-Fans. Ich habe reingeguckt, auch den Trailer gesehen und war da ziemlich geflasht, weil man wird direkt schon im Trailer in so eine andere Welt rein katapultiert. Aber eine Welt, die jetzt nicht völlig fremd ist, sondern eine Welt mit irgendwie tollen Landschaften, starken Bildern, aber auch seltsamen Wesen und so eine kleine Kreatur. In Omno, ist das der Held der Geschichte? Oder die Heldin? Man weiß es nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so eine klare, klassische Geschichtenerzählung in Omno sehe. Es ist jetzt nicht der Held, der die Prinzessin am Ende rettet, auch wenn sie nicht Alkoholikerin ist. es ist nicht so eine geradlinige Geschichte. Es ist mehr so ein, also das Genre ist Third Person Adventure. Also das heißt, man sieht den Charakter von hinten und läuft eben durch eine dreidimensionale Welt. Und der Gameplay-Fokus, also das, was man macht, ist letztendlich Rätsel lösen, ein bisschen Geschicklichkeitsaufgaben bestehen. Es gibt so verschiedene Bewegungsmechaniken, die man im Verlauf des Spiels lernt. Das ist zum Beispiel, dass der Charakter, der immer so einen Stab bei sich trägt, auf diesem Stab auch surfen kann oder den zum Teleportieren benutzt oder an diesem Stab hängend in Mary Poppins Manier sozusagen durch die Lüfte gleitet. Und es geht letztendlich vom Gameplay her, wie schon gesagt, darum, die Welt zu erkunden und zu genießen und zu entdecken. Also es ist triggert so die Neugierde des Spielers, diese Wesen, die du ja schon erwähnt hast, kennenzulernen, mit denen zu interagieren, die Neugierde sozusagen zu belohnen und den Spieler Stück für Stück durch diese Welt zu führen. Die Hintergrundgeschichte bleibt dabei immer so ein bisschen mystisch angehaucht. Es geht immer um die verlorene Kultur, auf dessen Pfade man sich da bewegt in der Welt. Und ganz am Ende gibt's dann natürlich noch so einen kleinen Twist, den ich jetzt natürlich nicht spoilern kann, den ich nicht verraten kann, aber der eben doch viele Streamer dann anrührt, wenn sie dann davor stehen, was mir selber dann die Augen nicht trocken bleiben lässt.
Oh, ja. Es wird gerade richtig deep.
Ja, war gar nicht so beabsichtigt, aber es ist emotional in vielerlei Hinsicht, wenn man einfach 5 Jahre Arbeit in so ein Ding steckt und sich natürlich nie gewiss ist, wie kommt es am Ende an, ne? Und wenn dann die Zuschauer, die bei meinem leider nicht ganz so humorvollen Spiel wie bei Daniel, dann das spielen und am Ende dann emotional ergriffen sind, ja, dann lässt mich das auch nicht kalt, ne? Weil es mich einfach natürlich sehr bewegt, ja.
Ich finde das ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, weil du hast ja gesagt, du hast 5 Jahre dran gesessen und Daniel hat wahrscheinlich auch ein paar Jahre mit diesem Spiel, mit diesem Projekt verbracht. Das ist ja dann sehr emotional. Ich glaube aber, oder ich frage mich halt, dieser Weg, das dürfte ja nicht immer ein leichter sein. Also wenn man so eine Idee hat, dann ist man ja wahrscheinlich erstmal euphorisiert, aber dann geht ja die Arbeit erstmal richtig los, diese Idee aufs Gleis zu setzen. Fange ich mal mit dir an, Daniel, dieser Prozess von der Idee, bis dieses Spiel dann rauskommt. Was sind so die schwierigen Meilensteine?
Also Ideefindung ist wie die Sachkonzeption, das macht am meisten Spaß, weil da bremst einen keiner, da kannst du dich mal richtig austoben. Aber im nächsten Schritt, wenn du schon Prototypen machst, dann werden dir aber schnell mal die Regeln vorgesetzt. Jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ist größte Herausforderung ist, dass es Spaß macht. Dass du jemandem halt in die Hand drückst und irgendwie die geheime Games-Formel anwendest, die Spaß generiert. Und die zu finden da mit jedem Schritt oder mit allem, was du machst, da greifst du halt in alle Raster. Das heißt, wir haben auch erstmal mit 2D, mit so einem Plattformer angefangen und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, den können wir doch irgendwie auch nochmal visuell attraktiver gestalten. Und dann haben wir erstmal alles in 3D gepackt statt in 2D und dann einfach noch ein bisschen Geschichte dazu. Also es ist Fairy Tale, erkennt man auf einen Anhieb halt eine betrunkene Prinzessin und den dicken Ritter, hat dann aber nicht so viel Tiefgang jetzt wie Omno. Trotzdem ist es dann sehr flashy, so dass du das dann irgendwie als attraktiven Bonus für die ganzen Spieler entwickeln kannst. Und ja, ich glaube, am meisten ist es wirklich Spielspaß zu generieren. Das fand ich immer war die größte Herausforderung. Und dann das Testing.
Wie ist es denn aber in dem Punkt, dass man, wenn man diese Idee hat und das Programmieren, das ist ja so das Handwerk, aber man braucht ja, um ein Spiel so zu entwickeln, man braucht ja Geld, man muss sein Team bezahlen. Wie ist der Punkt denn? Also wenn man die Idee hat, muss man ja auch erstmal überlegen, okay, wie viel Arbeitsleistung brauche ich da? Wie viel Geld brauche ich da eigentlich, um das zu machen? Wie geht ihr da vor?
Ja, also kann ich direkt widersprechen. Ich habe jetzt nicht so ein großes Team hinter mir gehabt, muss ich sagen. Ich bin Solo-Entwickler, von daher, ich habe den Komponisten gehabt, aber das war es dann genau genommen auch. Die Herangehensweise ist bei mir insofern gar nicht so... Ich bin immer etwas zögerlich, das zu erzählen, weil es eigentlich der ganz falsche Weg ist.
Ne, komm, das ist aber vielleicht auch ein spannender Weg oder ein alternativer Weg.
Wenn jetzt jemand fragt, wie werde ich Spieleentwickler, was ich inzwischen recht häufig gefragt werde, dann sage ich immer, mach's anders, als ich es gemacht habe. Ich habe das als Lernprojekt nebenbei gemacht. Ich bin von Haus aus eigentlich Animator, also ich lasse in animierten Filmen die Puppen tanzen, habe zwischendurch immer mal an Spielen gearbeitet. Und so kam es eben, dass ich einfach neugierig war, was macht das Studio, für das ich damals gearbeitet habe, mit meinen Bewegungen, die ich animiert habe, wie bringen sie das ins Spiel? Und habe mir dann diese Entwicklungsumgebung runtergeladen, rumgespielt und so kam es dann dazu, dass ich irgendwann auch durch diesen spielerischen Ansatz, den Daniel eben auch erwähnt hat, dieses Prototypen, so einen Ansatz hatte, wo ich gedacht habe, ach, das sieht irgendwie nett aus. Und dann hat mich ein Kumpel überzeugt, das mal online zu stellen in so einer Entwicklergruppe. Und als dann die Resonanzen so ausfielen, da habe ich gemerkt, da könnte was draus werden. Und dann habe ich ja noch ein Jahr, glaube ich, dran gearbeitet und dann habe ich so eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und ab da fing das für mich erst wirklich an, Produktion zu werden, wo ich gemerkt habe...
Also Crowdfunding, ne?
Genau, Crowdfunding. Das heißt, ich stelle die Idee online vor und sage, das wäre das Projekt, wenn es fertig wird. Wollt ihr das unterstützen oder nicht? Und jeder kann ein bisschen Geld dazugeben. Und dann gibt es so Ziele, die man erreichen will. Und wenn das eben erfolgreich läuft, dann sollte am Ende hoffentlich auch ein Projekt dabei entstehen, was ja glücklicherweise, was ich ja sozusagen bei Omno abgeleistet habe. Puh. Ja, und da fing das für mich wirklich erst an, dass ich gemerkt habe, oh weia, das ist ja nochmal mehr abgegangen, als ich es zu hoffen gewagt habe. Und habe dann angefangen, dann eine seriöse Produktion draus zu machen, ne? Mit Firmagründung und wie schon erwähnt, auch der Produktionsplan, dass man sich überlegt, wann kann ich welchen Produktionsteil überhaupt machen und so weiter. Dann kam ja auch die Filmförderung dazu von der Filmmedienstiftung. Und das ist dann immer mehr explodiert, möchte ich sagen. Also ich habe ein Monster kreiert, habe ich zwischendurch gedacht.
Ja. Wie ist das bei dir, Daniel? Weil du hast ja, ne, wir haben den Solo-Entwickler, den Jonas, du hast ja ein Team. Und wie habt ihr das gemacht? Wir haben jetzt von Crowdfunding gehört. Wie habt das ihr das erstmal ja dann auf finanzielle Beine gestellt? Und das wirtschaftlich, man muss das ja alles mitdenken.
Die ersten Stunden von Fairy Tale, also das ist im Konzept ist das auch zusammen mit dem Entwicklerstudio Gentleforge entstanden, auch unten bei Köln. Und ähnlich wie bei Jonas haben wir einfach ein Übungsprojekt, wo wir gesagt haben, ja, alles, was wir an Zeit aufbringen können, stecken wir jetzt mal in Fairyfail. Aber wir verdienen nebenbei unsere Brötchen auch als Animationsstudio und machen halt so Gamification für verschiedene Firmen, wo wir echt gut durchkommen. Aber das ist halt nicht das Ding, wo wir den Laden hinführen wollen, sondern wir wollen halt schon Games machen. Das heißt, erstmal alles in Rückstellung. Wenn das Game was abwirft, dann wird es ausgezahlt, waren alle mit einverstanden. Aber hat dann auch super geklappt. Und gerade wenn das ganze Team da sagt, ja, machen wir mit, Hauptsache wir können am Game entwickeln, pusht das nochmal die Motivation gegenseitig. Und das war dann im Meltdown in Köln, da war das Indie-Game-Fest und da waren wir beste Spiel des Abends, war eine kleine Runde, aber trotzdem mal einen Preis gewonnen mit dem Ding, dachten wir, ey, das ist doch super geil, vielleicht bringt das ja wirklich was. Und dann kam halt eben, wie bei Jonas auch, die Film- und Medienstiftung ins Spiel mit der Produktionsförderung. Und das hat dann wirklich mal riesen Last abgenommen, eben weil wir jetzt nicht immer nach der Arbeitszeit an Fairyfail entwickeln konnten, sondern wir konnten wirklich Vollzeit einteilen über mehrere Monate, dass wie wir jetzt das ganze Ding herstellen. Wir haben dann auch mit den Kunden gesprochen, die waren da recht flexibel in den Abgaben, dass wir das jetzt auch Ende des Jahres noch machen können. Und ja, das ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ja, und jetzt natürlich vom Erfolg abhängig, würden wir dann natürlich auch noch weiterhin Content machen oder auch nicht. Also ich meine, irgendwann, wie wir gesagt haben, irgendwann ist das Produkt auch fertig.
Also wenn ich das jetzt beide raushöre, gerade wenn wir bei dem Thema Förderung in NRW sind, das heißt, aus eurer Erfahrung raus, aus dem Vereinfachungsprozess dann eures Projektes durch diese Förderung, weil die vielleicht auch Stabilität gegeben hat, ist das ein Punkt, wo ihr Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler gerade in NRW auch ja empfehlen würde zu sagen, hört euch da mal um, wenn ihr so ein Projekt plant in Sachen Förderung.
Ja, unbedingt. Also das ist auf jeden Fall die Anlaufstelle Nummer eins für jemanden, der mich jetzt hier im Raum fragt, wie hast du das gemacht? Wie finanziert man das am Anfang und so weiter? Weil Spiele entwickeln machst du nicht eben nebenbei. Das ist ein Riesending und das braucht Zeit und das braucht Fokus und das braucht Kompetenz und die muss man sich aneignen. Und das ist alles unterm Strich ja auch teuer. Und das ist was, wo viele Leute, ich sehe es jeden Tag halt, die sagen, Spiele machen klingt toll, ich habe da Lust drauf. Und dann lassen sie es aber eben bleiben, weil sie dann vor eine Wand laufen und merken, verdammt, das ist eben doch mehr, als man denkt. Und das bringt ja auch Unsicherheiten mit sich. Man behält dann eben doch seinen echten Job. Und wenn es dann so eine Fördermöglichkeit gibt, zu sagen, okay, ich probiere das, ich dokumentiere das, was ich vorhabe, reiche das ein und gucke, ob ich da eine Förderung bekomme, dann ist das ja auch schon mal ein Meilenstein, wo man sagen kann, okay, wenn diese Förderung dann bejaht wird, wenn die zugesprochen wird, dann ist das ja auch schon mal ein Indiz dafür, dass ich in die richtige Richtung laufe. Und vor allem generiert es eben Sicherheit, die man sonst nicht hätte, ne? Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, sich dann auch wirklich die Zeit nehmen zu können, um das Ding auch zu Ende zu bringen.
Ihr seid beide aus NRW. Wie wichtig ist denn dieser Standort NRW? Hat der irgendwelche Vorteile, hier zu sein? Könnt ihr euch hier gut vernetzen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben, also Mediennetzwerk ist das eine Riesennummer. Da konnten wir dann halt auch im Rahmen der Gamescom, also konnten wir dann auch Fairyfail mehrmals präsentieren. Aber auch Events oder Fortbildungen oder Seminare finden halt immer in Köln statt. Ich habe halt sonst immer Köln immer so als Zentrum gesehen. Jetzt bin ich aber auch ganz froh, dass in Bielefeld auch ein Entwickler ist. Dann haben wir Nerdstar TV, die Streaming-Studio, die sind ebenfalls in Bielefeld. Und man kennt sich mittlerweile auch. Also es ist echt erleichtert, irgendwie mitzukriegen, dass man hier irgendwie das Ding nicht alleine durchziehen will, sondern dass es halt viele andere gibt, die das auch machen und viele, die daran interessiert sind, dass man das durchzieht. Also jetzt auch das mit der Förderung, da fühlt man sich, wie Jonas gesagt hat, das ist jetzt auch, Fairyfail ist unser erstes Projekt, aber da dann wirklich mal mit Zahlen zu rechnen und Budgetplanung und sowas, das nimmt man das selber auch nochmal alles viel, viel ernster, wenn man auch mitkriegt, dass das hier in ganz NRW, also vor allem kommt ja, dass die meiste Energie kommt auch aus NRW, würde ich behaupten, wird halt auch verdammt ernst genommen. Und das, ja, freut man sich auch tierisch, dass NRW jetzt vielleicht so ein Schwergewicht im Gaming wird.
Ja, was ich ja fantastisch finde, hier wächst was, sagen wir, in Nordrhein-Westfalen, gerade in der Richtung. Und auf der anderen Seite lese ich dann, dass gerade in der Spielentwicklung so Riesen wie Google, dass die ihr Games Lab wieder schließen oder Amazon irgendwie aufgibt mit dem Herr-der-Ringe-Spiel und sowas. Also wieso scheitern solche Riesenprojekte, wo eigentlich Geld ohne Ende sein müsste, und die kleineren, ich nenne euch jetzt mal gegen Google kleiner, dass so Projekte wie bei euch dann nicht scheitern oder durchgeführt werden können? Also wo ist dieser große Trouble, die denn haben, oder wo ist das große Problem der Spielentwicklung?
Ja, ich glaube, man kann Spielspaß mit Geld nicht generieren per se, ne? Man kann wahnsinnig viel Geld haben, aber das heißt noch lange nicht, dass das Produkt, was du daraus baust, den Spielern am Ende des Tages wirklich auch gefällt. Also das ist ähnlich wie bei, um mal einen Vergleich zu ziehen, der vielleicht hinkt, aber es ist ähnlich wie in der Musikbranche. Man kann nicht planen, welches Lied dann einschlägt und welches nicht. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir ständig Nummer 1 Hits. Ergo wäre keins mehr Nummer 1 Hit. Und so ist es bei Games eben auch. Also man kann beobachten, dass Spiele, wo Millionen reingesteckt werden, total floppen und wirklich einfach nur noch peinlich sind. Also von den Verkaufszahlen her, und wieder andere Spiele, wo jemand sich 3 Wochenenden Zeit genommen hat, die dann plötzlich viral gehen und sie Millionen Spieler spielen, auch wenn sie nur 99 Cent kosten dann im Laden. Ne? Und die machen dann eben auch ihren Reibach damit. Also es ist keine Sache, die man mit Geld eben kaufen kann. Und ich glaube, dass da sich große Firmen manchmal auch etwas überheben.
Ist wie bei, wo du das gerade sagst, da muss ich auch dran denken, ist nicht nur in der Musik so, sondern auch bei Filmen. Irgendwann hast du halt ein Handbuch oder so ein Fließbandfilm. Ich meine, die ganzen Marvel-Filme, irgendwie auch alle das gleiche Handbuch. Aber irgendwann denkst du, ja, das kenne ich jetzt aber schon. Ist zwar Riesenproduktion, aber ab dem 20., 30., 40. spielt er dann vielleicht keine Kohle mehr ein und dann wird er auch so ein Projekt eingestellt.
Ist das Chance und Herausforderung auch für den deutschen Markt im Vergleich zu diesem großen internationalen Markt, dass man gerade, wenn man eure beiden Geschichten jetzt hört und erlebt, dass das ja auch spannend sein könnte, dann international größer aufzufallen?
Natürlich ist das eine Perspektive, auch sich international aufzustellen oder eine Hoffnung einfach zu wachsen. Ne? Also wirtschaftliches Wachstum ist jetzt nicht was, wo man sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Von daher ist das definitiv eine Option. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt mit der Produktion von Omno über die sozialen Netzwerke so viel Aufmerksamkeit erfahren durfte, dass eben auch größere Firmen darauf aufmerksam geworden sind, wie Microsoft zum Beispiel, mit denen habe ich eine Kooperation und jetzt mit Sony auch und Epic Games und so. Und was draus wird, muss man natürlich gucken. Aber das ist natürlich langfristig das Ziel, eben nicht nur den deutschen Markt zu bedienen, sondern eben auch den internationalen Markt. Und so die ersten Verkaufszahlen, die ich jetzt habe, lassen auch vermuten, dass das Spiel nicht nur in Deutschland abgenommen wird. Von daher habe ich Hoffnung.
Sind so Sachen wie, dass Netflix jetzt auch in den Spielemarkt, ins Gaming einsteigen will, sind das für euch besondere Chancen?
Also Netflix sehe ich so ein bisschen wie die logische Konsequenz aus der Entwicklung der gesamten Industrie. Also mein Spiel ist ja jetzt auch zum Beispiel bei dem Microsoft Game Pass enthalten. Das ist im Prinzip wie ein Netflix-Modell für Games. Das heißt, die Leute zahlen ein Abo-Modell und bekommen dann gratis Spiele zur Verfügung gestellt, was ja letztendlich ein ähnliches Schema ist für den Konsumenten wie bei Netflix, wo man eben seine monatliche Gebühr bezahlt und dann freien Zugriff auf Inhalte hat. Und das ist, glaube ich, ein Trend, den ich so insgesamt in der Branche beobachte. Das versuchen ja mehr und mehr Dienstleister, auch Stichwort Cloud Gaming und so, wo man eben die Spiele auf einem anderen Server rechnen lässt und so. Das sind alles so Entwicklungen, die sich beobachten lassen und wo es abzuwarten bleibt, in welche Richtung das geht. Ne? Und ob das jetzt für den kleinen Entwickler letztendlich vorteilhaft oder nachteilig ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Daniel zögert auch noch.
Bin mir aber auch noch nicht sicher, wie positiv oder negativ sich das dann am Ende des Tages auszahlt. Also es ist, könnte in alle Richtungen gehen.
Ich glaube, wenn man einen Deal macht, dann ist es sehr positiv. Und wenn man eben am Ende des Tages keinen Deal bekommt mit einem der großen Plattformhäuser, dann ist es eben umso schwieriger wahrscheinlich, seinen Markt zu erreichen. Ne? Also.
Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied, ob du einen Deal kriegst oder nicht.
Aber ihr seid schon auf der Stage, dass es um Deals geht, auch mit großen Firmen, da fallen große Namen. Wenn uns jetzt Leute zuhören, Leute, die gern programmieren und sagen, ich habe auch eine Idee, ich will da auch hin, ich will auch in diese Branche, in diese Szene rein. Jonas, du hast vorhin schon gesagt, man soll nicht deinen Weg gehen, aber habt ihr trotzdem so vielleicht so 1-2 Tipps? Es gibt ja auch das Cologne Game Lab, ne, am Institut der TH Köln mit ganz viel Studierenden, ganz international. Was würde Leuten raten, da in diese Branche reinzukommen, gute Basics aufzubauen?
Also was auf jeden Fall hilft, ist unabhängig von Ausbildung und allem, was dazugehört, ist auf jeden Fall eine Affinität zu Games. Selber Konsument sein ist, kann ich sehr empfehlen, einfach um gewisse Sachen auch zu erkennen. Bei mir oder bei unserer ganzen Mannschaft hat es angefangen beim SAE-Institut in Köln-Mülheim. Einfach nur als 3D-Artist und Animator. Also das sind so die Basics, die wir da gelernt haben. Und da hat sich dann auch, also macht man irgendwann sein erstes Projekt, man macht die ersten Fehler und dann sieht man auch mal den ganzen Arbeitsaufwand und dann startet man auch das nächste Projekt oder man hat halt einen Haufen Ideen, lernt dieses Filtern und irgendwann will man halt das Ding nach vorne bringen. Also so einfach, ich glaube, mal ein, zwei Überstunden, das kann ich jedem empfehlen, die mal reinzuhängen, aber auch ja selber zocken irgendwie. Programmierkenntnis, also ich schreibe vielleicht 3-4 Zeilen in der Woche oder im Monat, wenn es ganz hoch kommt. Kann beim besten Willen nicht als Coder bezeichnen, aber grundsätzlich als Game Producer gibt es ja auch einen Haufen anderer Sachen zu tun. Also sei es als Artist oder als Audio, wenn du jetzt einfach nur Soundeffekte machst oder Musik und das halt wirklich ernst angehen willst. In unserem Fall war es jetzt halt die Film- und Medienstiftung. Wenn man eine gute Idee hat für ein Konzept, einfach mal klopfen und sagen, ist das hier vielleicht was? Und dann kann man da zusammen mal überlegen, wie man tatsächlich so seine eigene Idee ja zu Fleisch werden lässt.
Genau, also kann ich eigentlich auch nicht viel hinzufügen, außer eben zu sagen, man muss einfach dranbleiben. Ne? Es ist einfach wie Daniel schon sagt, es ist ein wahnsinnig komplexes Feld mit verschiedensten Spezialisierungsberufen, die man eben auch unfassbar tief ergründen kann und auch studieren kann in tausend Richtungen und so weiter. Und am Ende des Tages habe ich eben immer wieder auch Leute gesehen, die ähnlich wie ich auch einfach schlichtweg Quereinsteiger sind. Mal hier reinschnuppern, mal da reinschnuppern und das eben einfach immer weiter lernen, bis sie irgendwann ein Kompetenzspektrum aufgebaut haben, eben das Spiel bauen zu können, was sie sich vorstellen, so, ne? Und da kann ich gar nicht sagen, was jetzt der perfekte Tipp ist, wo man hingehen soll, zu welcher Adresse. Ich meine, natürlich abgesehen von der Film- und Medienstiftung, um es dann letztendlich auch mit einem grünen Licht irgendwie weiterführen zu können. Aber erstmal dranbleiben und die Disziplin aufbringen. Ich glaube, das klingt so romantisch, aber ich glaube, das ist das, was mit Abstand am schwierigsten ist für den Anfang, wirklich sich das Zeug irgendwie auch auf die Kette zu leiern und sich das anzueignen.
Also ich merke, das ist ein Feld wie bei so vielen anderen Kreativberufen auch. Man braucht erstmal die Leidenschaft und das große Herz und dann irgendwie Durchhaltevermögen, um sein Herz auch so weit zu stimulieren, dass es lang und schnell dann auch schlägt in den richtigen Momenten. Und den Rest kann man sich drauf schaffen oder kriegt man von Kollegen und Kolleginnen. Das merke ich ja, dass jetzt von deinen Geschichten, Daniel, dass man sieht, ne, dass diese Vernetzung dann halt auch in NRW eine große Rolle dann auch spielt und dann hilft. Vielen Dank euch erstmal bis hierhin für den Einblick. Wir wollen jetzt ganz am Schluss natürlich von zwei Leuten, die gerade zwar selbst Spiele raus haben. Ich hätte gerne noch zwei Spieletipps. Also was zockt? Ihr habt es vorhin beide schon mal so anklingen lassen. Ja, wir zocken ja auch selbst. Wir machen das selbst gerne. Jonas, was zockst du gerade außer Omno? Das man natürlich auch mal ausprobieren soll. Eigene Spiele zählen natürlich nicht. Wenn du mal nicht in Omno hängst oder guckst, wie die anderen dein Spiel spielen, was zockst du gerade gern?
Da muss ich wirklich lange überlegen. Ich habe seit Wochen kein anderes Spiel mehr in der Hand gehabt, einfach weil ich so sehr in meiner eigenen Produktion gefangen war. Das ist ja ganz interessant. Ich glaube, das ist was ich häufiger höre. Wenn ich andere Entwickler frage, was zockst du, dann sagen die, ich habe gar keine Zeit zum Zocken. Also das ist einfach die nackte Realität letztendlich. Aber ansonsten sind es Sachen, die um jetzt mal einen Namen zu nennen, es gab kürzlich so ein Spiel It Takes Two. Das ist so ein Koop-Spiel, Couch-Koop, wo man zusammen durch so eine Welt läuft. Das hat mich ziemlich umgehauen, wo ich meine eigene Existenz hinterfragt habe, was ich da mit Omno tue. Es gibt aber auch viele andere Spiele, die einfach auch mal aus meiner Nische ausbrechen. Mit meinem Sohnemann spiele ich manchmal Rocket League. Das ist so ein Fußball-Autospiel und es darf auch mal ein Shooter zwischendurch sein. Es ist nicht alles rosarot von meiner Perspektive aus, auch wenn es bei Omno eher friedlich zugeht. Also von daher eigentlich durch die Bank alles mal, was halt gerade Spaß bringt, ja.
So, Daniel, wenn du nicht deine betrunkene Prinzessin und den dicken Ritter zockst, gib mal ein, zwei Tipps, was, wenn du sagst, du zockst selbst als Gamer, was haut dich da gerade besonders um?
Also ist ähnlich wie bei Jonas, dass ich letztes Mal wirklich ein ganzes Wochenende durchgezockt habe. Das würde ich mir mal wieder wünschen. Was ich jetzt aktuell mir anschaue, ist Half-Life Alyx, ist VR-Game. Ist auch für mich neue Erfahrung, ist heißer Scheiß, alter Schwede. Das habe ich vorher noch nicht so, also super spannend. Aber einmal die Woche habe ich mit meinem alten Freundeskreis, wo wir früher mal LAN-Partys zusammen gemacht haben in der Teenagerzeit, treffen wir uns immer noch einmal mittwochs und gucken uns einfach irgendwelche Multiplayer-Spiele an, die man da finden kann, was echt hoch im Kurs bei uns ist Project Winter. Das ist so ein Überlebensspiel mit 8 Spielern. Im Endeffekt bin ich aber froh, dass ich mir jetzt einmal die Woche einen Tag rausgesucht habe, wo ich wirklich sagen kann, okay, jetzt wird mal mit der alten Gruppe wieder gezockt.
Ja, ich zocke ab und zu noch Mario Kart. Ich zock's immer noch gern. Mario Kart Deluxe geht immer. So, ist einfach ein Classic und man kann ihn ja, das habe ich während der Pandemie gelernt, toll natürlich online gegeneinander fahren wieder und kann währenddessen Zoom machen. Zoom-Partys, Zoom-Mario-Kart-Partys ja erlebt. Also die Games bringen einem ja auch durch diese Zeit. Vielen Dank, dass ihr zwei uns durch diese Zeit, durch diese Podcast-Zeit gebracht habt. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Und ich drücke euch die Daumen. Ihr habt beide Spiele jetzt am Start. Die Gamescom ist am Start digital und ich bin gespannt, was daraus wird und was man dann in nächster Zeit über die Spiele und von euch hört.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, danke.